Wir haben ein sehr wertvolles Kapitel in diesem Text. Anweisungen, die in starkem Maße das irdische Leben betreffen, aber solche aus der himmlischen Perspektive. Das ist gerade, was wir brauchen. Wenn der Horizont unser Gefängnis wird, dann sind wir verloren. Unser Leben hier auf dieser Erde braucht die himmlische Sonne, in der wir dann hier auf Erden den rechten Weg finden können. Solches Licht bekommen wir in diesem Kapitel über ganz praktische Fragen. Zuallererst, in den ersten Versen, haben wir ein Wort für die Knechte, für die Arbeitnehmenden. Sodann in den Versen 3 und bis 5 ein Wort über solche, die anderes lehren oder andersartiges lehren, zunächst als das, was er in den Versen 1 und 2 gesagt hat. Das zeigt uns, wie grundsätzlich eine solche praktische Frage ist, wie man sich auf dem Arbeitsplatz verhält. Aber er dürfte über dieses hinausgehen, wenn er von Andersartigem spricht. Als drittes kommen wir zu den Versen 6 bis 10. Da haben wir ein Wort, das rechte Wort, über das irdische Auskommen. In den Versen 6 bis 8, in diesem kurzen Abschnitt, geht es um die rechte Priorität in diesem Bereich. Gott will uns versorgen. Aber er hat dieses verheißen, wenn wir das himmlische Reich an erste Stelle setzen. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Matthäus 6, such zuerst das Königreich Gottes und dann wird uns das Irdische zuteil werden. Hier lesen wir in Vers 6 bis 8, aber es ist die rechte Ehrfurcht mit Genügsamkeit, eine große Quelle des Gewinns, wie er schon das angedeutet hatte, wohl in Kapitel 4. Denn wir brachten nichts in die Welt. Als unsere Kinder klein waren, habe ich mit ihnen gesungen, in einer gewissen Abwandlung, Hänschen klein kam allein in die weite Welt hinein. Nackt kam er an, keine Kleider hatte er an und so weiter. Habe ich selbst gedichtet, einfach den Kindern vorgesungen. Hänschen geht nicht nur allein in die Welt, er kommt allein in die Welt. Wir bringen nichts mit und wir werden nichts hinaustragen. Was wir hinaustragen, wird auf der Erde bleiben. Wir brachten nichts in die Welt hinein, nicht einmal uns selbst. Der Herr hat das getan, Psalm 139. Klar ist, oder muss es eine Frage sein? Muss das Ist voranstehen? Ist es klar? Oder dürfen wir lesen, klar ist? Klar ist, dass wir auch nicht etwas hinausnehmen können. Haben wir die Mittel, uns zu nähren und zu bedecken, werden wir an denen genug haben. Das sind interessante Verse. Die rechte Ehrfurcht, das ist die Ehrfurcht vor unserem Schöpfer und vor unserem Erlöser. Wir gehören Gott aus verschiedenen Gründen. Es lohnt sich einmal aufzuzählen, weshalb wir Gott gehören. Erstens, weil er uns geschaffen hat. Zweitens, weil er uns bewahrt hat. Drittens, weil er uns wieder erkauft hat, nachdem wir von ihm weggenommen worden waren. Und dann, weil wir uns ihm ausgeliefert hatten, als wir zu ihm kamen. Er hat uns gerufen und wir ergaben uns ihm und wir dürfen nicht mehr zurück. Also aus verschiedenen Gründen gehören wir unserem Herrn. Die rechte Ehrfurcht zusammen mit Genügsamkeit. Wir sollten zufrieden sein. Diese rechte Ehrfurcht ist eine große Quelle des Gewinns. Die Beschäftigung mit dem Ewigen ist der größte Gewinn. Und dann kann es so sein, wie der Prophet Habakuk schreibt in seinem 3. Kapitel, wenn auch der Stall leer ist. Und ich kenne das, ich komme von der Landwirtschaft. Als die trockenen Jahre kamen, dann hat man wieder beten gelernt. Und wir hörten von einem Bruder aus einer gewissen Entfernung, er hatte gesagt, wenn man das Stroh, das man dem Vieh gibt, mit Gebet vermengt, dann reicht es etwas weiter. Ja. Wenn der Stall leer ist und keine Feigen mehr an den Bäumen sind, so will ich mich dennoch freuen in dem Herrn und jubeln über den Gott meines Heils. Wenn der Stall leer ist, keine Tiere und wenn kein Obst, keine Frucht draußen wächst, nichts, kein Einkommen in Sichtweite, dann dürfen wir uns freuen in dem, der gibt. Dr. Crabb, ein gottesfürchtiger Berater, sagt, wir brauchen nur zweierlei im Leben, Gott und was er gibt, nichts mehr. Und was er nicht gibt, war nicht nötig. Ihn brauchen wir zuallererst, und er gibt immer, und was er gibt, das ist genug. Aber zuallererst freuen wir uns nicht an den Gaben, das wäre der Götzendienst von Römer 1, die Schöpfung dem Schöpfer vorzustellen. Wir freuen uns zuerst an ihm, die Reihenfolge des Propheten ist die richtige. Ich will mich freuen in dem Herrn und jubeln über den Gott meines Heils. Auch wenn er nichts gegeben hat, zunächst einmal ist er da und ist gut. Und wir dürfen uns über ihn freuen. Jahwe, und wer ist Jahwe? Das geht unter in unseren Übersetzungen, auch wenn wir Jahwe sagen. Das muss erklärt werden. Das ist der ewiglich Seiende, denn ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich gewesen bin. Der ewig Seiende, der ewige Ich bin, können wir sagen. Der von niemandem und nichts abhängig ist für sein Leben. Der aber das Leben gibt. Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Hier haben wir es, wir hatten es in diesen Tagen darüber. Der Heilige Geist ist unsere Kraft, weil er Gott ist. Und Gott ist unsere Kraft. Hier steht es noch einmal im Alten Testament. Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße. Wieso? Ich habe doch nichts zu essen. Wieso macht er denn unsere Füße gleich den Hirschen? Und das, die gehören zu den Schnellsten, ja, zu den Flinksten. Unser Gott hat Möglichkeiten, von denen wir nichts kennen. Und auch wenn wir nicht viel essen konnten, er kann uns körperliche Kraft verleihen, ohne dass wir uns da auf das Wunder konzentrieren. Nicht auf die Gaben konzentrieren wir uns, sondern auf den Herrn. Er kann Kräfte geben. Es kommt oft vor, dass man aufsteht zum Reden und nichts zu sagen hat. Nichts. Oft müssen wir flehen, Herr, gib mir 3 Brote. Genauso viel, wie es braucht. Es kommen Leute aus der Nacht zu mir. Wissen Sie, wo das steht? Ich habe eine Geschichte angeführt. Wisst ihr, wo die steht? Kapitel 11, wo Lukas auch das Vaterunser zitiert. In dieser Geschichte erzählt Jesus von einem Mann, es sind 3 Freunde. Ja? 3 Freunde. Der eine ist ein Besitzer, der hat ein Haus und Kinder, Familie. Zu ihm kommt jemand, in der Nacht. Wieso in der Nacht? Das ist unnormal. Mitten in der Nacht unterwegs. Was hat ihn aufgehalten? Warum ist er noch auf der Straße? Das ist ungewohnt. Ein Sonderfall. Aber er kommt klopft an einer Tür und braucht etwas zu essen. Wahrscheinlich auch eine Unterkunft. Aber er hat nichts. Mit dem Abend war das Brot für den Tag aufgegessen. Aber jeder im Dorf weiß, wo noch Brot zu bekommen ist. Das spricht sich rum. Und es braucht auch keine Straßenlampen, denn jeder im Dorf weiß, wo jeder wohnt. Und er kann den Weg in der Nacht finden. Und so macht er sich auf, denn er will seinem Freund, denn jeder Notleidende und jeder Nachtsreisende ist sein Freund, auch wenn er ihn nicht kennt. Er macht sich auf, kleidet sich, ist unangenehm, aber geht hinaus in die Nachtkälte und macht seinen Weg zu seinem anderen Freund, klopft dort an die Tür und ruft: Ja, was willst du? Ich brauche drei Brote. Ein Freund ist zu mir gekommen in der Nacht und ich habe nichts ihm vorzulegen. Ja, ich will nicht. Meine Kinder sind schon bei mir im Bett. Es ist ein kleines Haus, man muss zusammen schlafen. Aber er hält an. Ja. Und Jesus gebraucht diese Geschichte. Sie kommt mitten aus dem Leben Israels. Und er sagt gleichsam, wenn schon Menschen, die sich so schwer tun mit dem Gutes tun, wenn die aber doch locker lassen und einander entgegenkommen, wie viel mehr der Vater im Himmel, der nur gut ist, ja, der es immer gut mit uns meint, wie viel mehr wird er nicht geben? Und das tut er. Und kein Redner des Wortes Gottes hat eigentlich von zu Hause etwas mitzubringen. Er kommt mit leeren Händen. Deshalb bittet Paulus die Christen in Ephesus und Umgebung, dass sie für ihn beten, dass wenn er den Mund auftut, wenn er den Mund auftut, dann ist er dort, wo er zu reden hat. Ja? Wenn er den Mund auftut, dass Gott ihm ein Wort gibt. Und dass er ihm gibt, mit Freudigkeit, mit Freimütigkeit besser gesagt, das Wort auszurichten. Und ferner noch, wir haben dort sehr feine Bitten für einen Verkündiger des Wortes Gottes. So wie ich reden soll. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie wir zu Gott reden sollen, Römer 8, 26 und 27. Und wir wissen nicht, wie wir zu Menschen zu reden haben. Und deshalb sollen wir beten, dass der Herr uns das schenkt. Er muss uns das Brot geben und auch die Art und Weise, wie wir das Brot darreichen. Wenn Sie beten für Verkündiger, schließen Sie auch diese einzelnen Bitten da mit ein. Auch für mich, wenn es geschenkt ist. Noch einmal die Verse 6 bis 8. Es lohnt sich, sie wiederholt zu lesen. Es ist die rechte Ehrfurcht mit Genügsamkeit eine große Quelle des Gewinns. Da kommt echtes Leben. Für Zeit und Ewigkeit, hatte er gesagt in Kapitel 4. Denn wir brachten nichts in die Welt hinein. Klar ist, dass wir auch nichts hinausnehmen können. Haben wir die Mittel, uns zu nähren und zu bedecken? Bei diesem Wort sollten wir stehen bleiben. Möglicherweise haben Sie in Ihrem Text zu kleiden. Eigentlich geht das zu weit. Das Wort bedeutet nicht kleiden eigentlich. Es schließt aber das Kleiden ein. Wir haben in der Schule gelernt, als ich klein war, der Mensch, der auf dieser Welt wohnt, braucht dreierlei, um am Leben zu bleiben. Das war grundlegende Lehre für ein Kind, das nun heranwächst und sich auskennen soll in dieser Welt, in der es sich befindet. Wir brauchen dreierlei: Speise, Kleidung, Obdach, zumindest in unseren Zonen. Paulus, der wohl in wärmeren Zonen lebt, sagt, wir brauchen zweierlei. Und das stimmt. Im Worte Gottes lesen wir, dass ein Mensch zweierlei braucht. Er braucht, und das können wir im Deutschen sehr schön sagen, Lebensmittel. Mittel zum Leben, Nahrung, Speise, Zufuhr von dem, das Leben gibt, schenkt. Zweitens, weil wir seit dem Sündenfall in einer gefährlichen Welt leben, haben wir ein zweites Bedürfnis. Der erste Mensch brauchte dieses nicht. Er war nackt. Die Temperatur war die richtige. Es war nicht nötig, sich zu schämen. Da brauchte er nur eines, Speise. Und diese hat Gott ihm gegeben. Und auch von jedem Baum durfte man essen. Die Pflanzen waren dort, er brauchte nur zu nehmen. Seit dem Sündenfall brauchen wir zweierlei. Und das hat der Herr gleich damals gegeben. Etwas, die Scham zu bedecken. Die Gefahr, auch die moralische Gefahr ist da. Aber mit dem Sündenfall kommt ein Verhängnis der Vergänglichkeit über diese Welt. Das tut Gott, das kommt nicht automatisch. Wir leben nicht in einer gefallenen Welt, sondern in einer Welt, die von Gott in Mitleidenschaft gezogen ist. Und er hat die Not über diese Welt verhängt und es gibt jetzt Temperaturzonen. Und in einigen brauchen wir also etwas, um uns zu bedecken, nicht nur aus Schamgründen, sondern auch aus Temperaturgründen. Wir brauchen also Bedeckung, das heißt Bewahrung vor Wegnahme von Leben. Das Leben, das wir haben, soll nicht weggenommen werden. Wir brauchen Schutz des Lebens. Und in unseren Zonen ist diese Art von Schutz zweierlei. Zuerst einmal die Kleidung, aber das genügt nicht ganz. Und dann brauchen wir Obdach und vier Wände. Und so spricht man von Obdach. Aber Paulus fasst diese zwei zusammen, denn das sind nur zwei Kreise von Schutz. Der nähere Kreis ist die Kleidung und der weitere Kreis ist die Wohnung. Etwas zum Bedecken. Wir könnten das weiterziehen. Wir brauchen Schutzmittel, Medizin und so weiter. Den ganzen Bereich des Schutzes. Luther sagt einmal ein sehr schönes Wort zu Psalm 81, den Schlussversen. Er spricht dort davon, dass Gott ein Gott ist, der wehrt und nährt. Gott will sein Volk nähren und wehren. Und das sind die zwei Aufgaben eines Hirten. Der Hirte führt seine Schafe auf die Aue und bereitet ihnen Speise vor. Und er schützt seine Schafe. Das ist seine Aufgabe. Und in diesem Text haben wir diese zwei Lebensnotwendigkeiten genannt. Und Gott ist der rechte Hirte, der uns mit diesem versorgt. Wenn wir also diese Grundbedürfnisse abgedeckt haben, wir haben die Mittel, uns zu nähren und zu bedecken. Was sagt Paulus dann? Wie? Aha. Gut. Ich freue mich nicht nur über die Antwort als solche, sondern über die Formulierung. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist es wichtig, dass wir mit Sätzen arbeiten. Mit Wörtern einmal und mit Sätzen. Dass wir die Wörter verstehen. Und zweitens, dass wir die erste Umgebung des Wortes kennen, in welchem das Wort lebt, in welchem Zusammenhang steht es. Und dann gibt es weitere Kreise des Zusammenhanges. Und der erste Zusammenhang ist der Satzteil und dann der eigentliche Zusammenhang ist der Satz. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, wo er beginnt und wo er endet und wie er aufgebaut ist. Sonst werden wir den Text kaum verstehen können. Es ist auch wichtig, dass wir wissen, welcher Art der Satz ist. Wie viele Grundarten von Sätzen haben wir? Nun, das können wir auf verschiedene Art und Weise beantworten. Ich denke jetzt an die drei Hauptsätze. Wir haben eigentlich vier, zusammen mit dem Ausrufesatz, der nur ein Wort sein kann, zum Beispiel Feuer, und da weiß jeder, was gesagt worden ist. Aber es gibt nebst diesem drei Sätze, mit denen wir normalerweise umgehen. Der erste Satz, der bekannteste, ist der Erzählsatz, mit dem wir etwas aussagen, die Aussage. Ich rede. Das ist eine Aussage, ich erzähle Ihnen etwas. Zweitens die Frage. Was mache ich? Eine Frage. Und die dritte Form ist die Befehlsform oder die Begehrform. Ich bitte um etwas oder ich befehle. Das sind die drei Grundarten von Gesetzen, nebst dem Ausrufesatz. Nun ist es wichtig, dass wir erkennen, welche Form des Satzes also wir vor uns haben. Leider geben sich Übersetzer an dieser Stelle nicht immer Rechenschaft über, was sie machen. Zum Beispiel, wenn Paulus seine Not dem Herrn dreimal klagt, er wird angefochten. Welche Form des Satzes gebraucht Jesus? So klingt es im Deutschen. Wie? Ja. Haben Sie etwas anderes gefunden? In einer anderen Übersetzung? Ja, weil mir das auch gefallen ist. Und weil wir inzwischen zu viel gelernt haben über den Schwermut. Die Schwermut, ja. Für einen Schwermütigen kann ein Befehl, und sei er noch der Bestgemeinte, der letzte Strohhalm sein. Ich denke, das haben wir auch schon gelernt. Jesus kennt die große Not seines Jüngers und Gesandten. Und er gibt ihm eigentlich im Grundtext keinen Befehl. Er erzählt ihm etwas. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen gute Nachricht. Wir brauchen Evangelium. Wir brauchen etwas, wovon wir leben können. Zufuhr von Speise. Er gibt uns etwas. Nicht nimmt er, das heißt, nicht erwartet er etwas von uns noch, sondern er gibt uns etwas. Und das tut er bei Paulus. Er sagt, es genügt dir meine Gnade. Sie ist da.
Wie bei Johannes im Gefängnis. Lass dir an meine Gnade genügen.
Bei Johannes dem Täufer, ja. Ja. Er gab ihm Gottes Wort. Und zwar dasselbe Wort, von dem er herkam, mit dem er Probleme hatte. Interessant. Und Jesus bringt ihm dasselbe Wort zurück und sagt, du darfst dich ruhig auf das Wort verlassen. Ich bin der. Ja. Bist du der? Ja. Johannes wird die Sprache verstanden haben. Ja. Es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Ja, hier steht ebenfalls die Futurform, das heißt die Zukunftsform, nicht ein Befehl. Nicht, wir sollen daran genug haben oder wir sollten daran genug haben, sondern Paulus sagt, wir werden an denen genug haben. Er hilft uns zur Genügsamkeit, Vers 6, zu kommen. Er teilt uns mit, dann haben wir genug. Und wenn wir jetzt Ja sagen zu Gottes Wort, dann wird auch der Heilige Geist uns Zufriedenheit schenken. Denn der Friede kommt über den Gehorsam. Ich sage Ja zu dem, was Gott sagt. Du hast genug, es genügt dir meine Gnade. Ich sage Ja dazu und dann ist es auch tatsächlich genug. Hudson Taylor kommt in eine sehr große Not und er weiß nicht ein noch aus. Und dann erinnert der Herr ihn an Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe keinen Mangel. Ja, Herr, ich habe keinen Mangel. Ja, Herr. Das braucht Überwindung. Mangel ist ein Wort, das Gott definiert. Nicht wahr? Das ist ein Wort, das Gott definiert, nicht ich. Er wird bestimmen, was ich brauche. Alles, was er in mein Leben bringt, war notwendig. Alles, was er mir vorenthielt, war nicht notwendig gewesen. Das ist ein Zitat von einem Gottesmann. Ich denke, es war Benjamin Newton. Habe ich den Geber der Gaben, Römer 1, den Schöpfer, so brauche ich nichts mehr als das, was er dann mir gibt. Wir brauchen zum Leben nur zweierlei. Gott, den Geber, und das, was er gibt. Wir kommen zu den nächsten zwei Versen innerhalb unseres Textes über das irdische Auskommen. Und hier geht es über die verkehrte Priorität. In den Versen 6 bis 8 über die rechte Priorität. In den Versen 9 und 10 über die verkehrte Priorität. Aber die, die reich werden wollen, nun, das sind nicht immer die Reichen. die reich werden wollen. Denn es gibt ja keinen wirklich zufriedenen Menschen, oder? Wann ist man zufrieden? Wenn man ein wenig mehr hat, als was man hat. Nicht wahr? Das ist auch unsere Definition von Zufriedenheit. Ein wenig mehr, als man schon hat. Und reich werden wollen, ist das Los, kann das Los eines jeden Menschen sein. Wie viel er oder wie wenig er hat. Die, die reich werden wollen. Das heißt, wo gehen meine Augen hin? Oder, mit den Worten der Bibel formuliert, was liebe ich? Wo ist meine Liebe? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen. Das heißt, keine Ecke bleibt übrig für eine andere Liebe. Wenn der Seelsorger bei der Hochzeit sagt, zu jedem der Partner, lass keinen anderen Menschen in dein Leben hinein, dann ist das dasselbe, wie wenn er gesagt hätte, liebt einander von ganzem Herzen. Das ist dasselbe. Das eine ist die verneinende Form, die haben wir in 2. Mose 20. Das andere ist die bejahende Form, die haben wir in 5. Mose. Die, die reich werden wollen, die Augen auf das Irdische zielen, fallen in Versuchung. Nicht nur kommen sie in Versuchung. Jesus lehrt uns zu beten, führe mich nicht in die Versuchung. Das heißt nicht, dass er uns versuchen will, sondern er kann uns in die Gegenwart der Versuchung bringen, ohne dass er die Versuchung auf uns zubringt. Das ist unser Fleisch, unser inwendiges Wesen, Jakobus 1, oder der Feind. Wir werden von zweierlei versucht, inwendig und auswendig. Aber die Versuchung kommt zur Sünde, kommt auf uns zu. Aber Jesus spricht davon, führe mich nicht in die Versuchung, in die Gegenwart der Versuchung. Es kann eine Strafe sein, wenn man nicht das Böse meiden will. Vergib uns unsere Schuld, das ist das Erste. Und führe uns nicht in Versuchung, das ist das Zweite. Wenn wir nicht unsere Schuld bekennen und sie nicht bereinigt ist, dann ist Gott so liebevoll und er erbarmt sich unser, weil er will, dass wir von unserer Schuld loskommen. Schlatter sagt, er will nicht, dass wir von unserem Schmutz und Dreck umkommen. Er erbarmt sich unser. Und dann kann er uns eine Lektion erteilen und uns in die Gegenwart einer Versuchung führen, von der er weiß, wir haben nicht die Kraft, standzuhalten. Und er lässt uns auf die Nase fallen. Nicht er hat uns versucht, sondern hat uns in eine Versuchung, in die Gegenwart der Versuchung geführt, der wir nicht standhalten konnten. Aber er ist gleich da, um uns aufzufangen. Psalm 146, Gott richtet auf Niedergeschlagene. Das tut er auch hier. Und dann dürfen wir gleich zu ihm kommen damit. Die reich werden wollen, wo ist meine Liebe? Fallen in Versuchung. Sie kommen in die Versuchung und dort fallen sie in der Versuchung. Und sie fallen in eine Schlinge und viele sinnlose, schädliche Lüste, welche die Menschen in Ruin und Untergang stürzen. Zuerst kommen wir, dann fallen wir. Wir kommen in Schlinge und sinnlose, schädliche Lüste und dann Ruin und Untergang, Sturz. Denn eine Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel im Innern. Es gibt viele Wurzeln des Übels, des Bösen. Aber die Liebe zum Geld ist eine Wurzel aller Übel. Hier ist ein Weg, der zu allen möglichen Sünden führt. Es gibt noch andere Wege, die auch zum Übel führen. Aber dieser Weg öffnet die Bahn für alle, sämtliche Übel. Das ist ein hartes Wort. Und kein Wunder, wenn Jesus dann den irdischen Gewinn, die Liebe zu Gott gegenüberstellt. Der Liebe zu Gott gegenüberstellt. Mammon oder Gott. Entweder oder. Entweder er liebt den einen und verachtet den anderen. Oder er hängt an dem anderen und lässt den anderen fahren. Ihr könnt nicht, Kontext, es ist unmöglich, ihr seid nicht imstande, zwei Herren auf einmal zu dienen. Das kann der Mensch nicht. Er kann nur einem Herrn seinen Dienst geben. Was hinkt ihr an beiden Seiten? Versucht ihr an beiden Seiten zu hinken. Sie hinkten nicht wirklich an beiden Seiten. Wer Gott verlässt, der hat sie auf die andere Seite gestellt. Also entweder oder. Die Linien sind im Wort Gottes klarer, als wir manchmal wahrhaben wollen. Eine Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Etliche, die sich nach ihr ausstreckten. Nach was? Noch einmal. Eine Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Punkt. Etliche, neuer Satz, die sich nach ihr, Pronomen, ausstreckten. Frage, nach was? Ja, jetzt machen wir ein kleines Studium, nicht? Wir murmeln. Das ist gut so, genau so. So tun wir es in der stillen Zeit, nicht? Über dem Wort Gottes. Wir murmeln, wir fragen und so weiter. Kann es dies sein, kann es das sein? Pronomina sind Fürwörter. Wörter, die für andere Wörter stehen. Und wir haben sehr, sehr viele in der Heiligen Schrift. Und manchmal so viele, dass wir nicht wissen, wie wir zurechtkommen. Und das ist absichtlich so vom Herrn. Denn er ist ein Gott, der uns das Arbeiten beibringt. Ja. Gott ist kein Gott des Faulenzens. Er beschenkt uns reichlich, aber er lehrt uns auch das Arbeiten. Und er hat uns eine ganze Menge Fürworte in der Bibel gegeben, damit wir lernen zu forschen. Ja. Ein Fürwort braucht ein Bezugswort. Mit einem Fremdwort Antizedenz, das heißt ein vorlaufendes Wort für anstelle von welches es steht. Das ist etwas sehr Praktisches, damit man nicht dieselben Wörter immer wieder wiederholen muss. Dann gebraucht man ein Fürwort. Und hier haben wir das Fürwort ihr, das ist weiblich. Und wir suchen jetzt nach einem weiblichen Nomen, das heißt einem weiblichen Substantiv im vorausgehenden Satz, auf welches dieses Wort ihr sich beziehen müsste. Die Wurzel ist auch weiblich, aber es kommt noch ein Wort nachher und die Regel ist, dass man, wenn es möglich ist, das nächstliegende Wort nimmt. Und das nächstliegende weibliche Nomen ist Liebe. Und das finde ich interessant. Wir haben eine Parallelstelle in 2. Thessalonicher 2, Liebe zur Wahrheit. Und das fällt auf. Schlachter nimmt das ganz wörtlich, ganz ernst dort, Liebe zur Wahrheit. Hier Liebe zum Geld. Wir würden denken, etliche, die sich nach ihm ausstreckten, nicht wahr? Nach dem Geld. Das Geld. Aber Paulus sagt, nicht Geld, sondern Liebe zum Geld. Nicht einmal die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld ist der aktive, begehrende Umgang mit dem Geld. Und es gibt eine Vorstufe für den Apostel Paulus. Und dort sollen wir Wache stehen. Nicht erst, wenn wir in der Versuchung sind, sondern vorher. Und es gibt Menschen, die liebäugeln überhaupt mit dem ganzen Thema. Nicht einmal wegschauen vom Herrn. Etliche, die sich nach ihr ausstreckten. Und dann gehen die Augen weg. Ja. Wohin? Nach der Liebe zum Geld, nach der Beschäftigung mit dem Geld. Und dann kommt natürlich, wenn man so weit ist, dann hat man natürlich das Geld selbst im Auge. Aber einfach die Liebe zum Geld ist schon gefährlich. Denken wir darüber nach. Es ist nicht leicht, sich das vorzustellen. Aber der Heilige Geist kann uns da ganz praktisch zeigen, was es ist in unserem eigenen Leben. Ja?
Ich habe ein schönes Wort gehört. Der Klang des Geldes verdirbt das Gehör.
Sehr gut. Der Klang des Geldes verdirbt das Gehör. Danke. Etliche, die sich nach ihr ausstreckten, in welchem Falle das Geld sie hat. Aber Gott hat Timotheus, Vers 11, du Mensch Gottes, ja, zweierlei Besitz. Wer hat mich, was habe ich? Ja. Sind vom Glauben haltlos weggeirrt. Wie ein Schiff ohne Anker und ohne Kiel, sagt man?
Ruder.
Ruder. Das nicht mehr steuerungsfähig ist. Keine Orientierung. Denn wer die Augen vom Herrn wegnimmt und auf irgendetwas Irdisches richtet, der beginnt zu irren und hat kein Ziel mehr. Dann wird er getrieben. Nicht mehr bestimmt er, das heißt, es ist nicht er, der Gott nachfolgt, sondern er wird geführt. Wer sich nach etwas anderem ausstreckt, der wird vom Glauben haltlos weggeführt. Was ist Glauben? Nun, hier haben wir wieder eine Voraussetzung, wie so oft in der Heiligen Schrift. Das sollte man sich merken, wenn man die Schrift nicht sich widersprechen lassen will. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass die Schrift sich widerspricht. Und wir sollten sie auch nicht dazu veranlassen, sich zu widersprechen. Das heißt, wir sollten sie nicht versuchen, so zu deuten, dass innerhalb der Schrift ein Widerspruch wäre. Schon in der Übersetzung nicht, aber die meisten von uns haben nicht mit dem zu tun. Wenn wir die Schrift lesen, wollen wir sie im Zusammenhang lesen. Und jetzt müssen wir uns aber vor Augen führen oder klar darüber werden, dass jeder Mensch glaubt. Und niemand wird im Grunde vom Glauben weggeholt. Das ist unmöglich. Jeder von uns glaubt und jeder von uns lebt im Glauben. Das weiß auch die Schrift, das weiß Gott, denn er hat den Menschen zum rechten Glauben aufgerufen. Die Frage ist, was glauben wir und wem glauben wir? Wem vor allem? Und dieses setzt die Schrift voraus. Das sollten wir auch hier wissen. Wenn Paulus kurz mit der Kurzformel von Glauben spricht, dann ist die Frage, wohin geht der Glaube? Und in diesem Fall, und es ist für Paulus klar, es gibt keine andere Möglichkeit in diesem Text. Es gibt nur die Möglichkeit des Glaubens an Jesus Christus, beziehungsweise an seinen Vater, an den Gott Jesu Christi. Also, wer sich nach etwas anderem ausstreckt, oder die, die sich danach ausstreckten, sind vom Glauben an Jesus Christus. Das heißt, von Jesus Christus selbst haltlos weggeführt. Christus ist unser Halt. Er ist unser Anker, er ist unser Fundament. Epheser Kapitel 2, das Fundament, das die Apostel gelegt haben, der Eckstein Jesus Christus, ebenso 1. Petrus 2. Jesus ist unser Fundament, unser Halt. Aber wenn wir ihn verlassen, dann werden wir weggeführt. Wir irren haltlos in der Gegend umher. Das Wort sollte ernst genommen werden. Paulus spricht von der Möglichkeit, vom Glauben an Jesus Christus haltlos wegzuirren. Und haben sich selbst viele Schmerzensstiche zugefügt. Das ist die Folge. Es gibt Schmerzen in der Nachfolge Jesu, aber die fügen wir uns nicht selbst zu. Das sind Fügungen Gottes, mit denen wir leben können. Wir Menschen leben immer zwischen zwei Feuern. Es geht nicht ohne Not. Nie. Das Paradies ist nicht mehr da. Und so sehr wir auch versuchen, wir werden uns das Paradies in dieser Welt nie einrichten können. Früher oder später kommen die Dornen ins Nest, das wir uns einrichteten. Die Frage ist, welches Feuer will ich? Welche Not ziehe ich vor? Und der weise Mensch, der die längste Sicht hat, die Weitsicht hat, der wird sagen, ich ziehe den Herrn Jesus vor und alles, was das mit sich bringt, mittler, das heißt zwischendurch, und halte es mit ihm, denn eines Tages wird er von aller Not herausreißen, entrücken. Als das andere, wo vorläufige Freude geboten wird, aber am Ende, sagt der weise Mann Salomo, am Ende ist der Weg des Todes. Es gefällt manch einem einen Weg wohl, ist das Sprüche 14, oder ist es 12, 14, ich weiß nicht genau. Es gefällt manch einem einen Weg wohl, aber das Ende davon ist der Weg des Todes, die Tür zum Tode. Die haben sich selbst viele Schmerzensstiche zugefügt. In den Versen 11 bis 16 haben wir einen vierten Teil in unserem Text, einen vierten Unterteil. Da haben wir ein persönliches Wort für Timotheus. Zuerst die Anrede. Aber du, o Mensch Gottes. Die Schrift gebraucht das Wort O spärlich. Nicht so oft, wie unsere Übersetzungen es gebrauchen. Und es wäre eine Hilfe, denke ich, wenn auch wir uns beschränken würden auf das O im Grundtext. Dann würde es uns mehr bedeuten. Denn wir sagen sehr schnell O und es wird dadurch bedeutungslos. Aber wenn die Schrift im Grundtext O sagt, dann meint sie O. Das Griechische kennt zwei O, das Kleine und das Große. Das O Mikron, das heißt klein, und das O Mega oder Omega, das Große oder das Doppel-O. Das eine ist kurz, das andere lang. Und hier haben wir das lange O Mensch Gottes. In diesem O klingt das Verlangen der Seele. Am Ende wird er sagen, O Timotheus. Das hören wir geradezu, nicht wahr? Dieses Flehen. Lieber junger Bruder, Mitarbeiter, bleibe beim Herrn Jesus. O Timotheus, o Mensch Gottes, du gehörst Gott. Du gehörst nicht dem Irdischen. Du gehörst nicht den Menschen, denen du dienst. Lass dich nicht von ihnen bestimmen. Lass dich nicht wegführen von irgendwelchen anderen Meinungen anderer Leute. Bleibe bei dem Herrn, den du bei mir kennengelernt hast, bei der Mutter, bei der Großmutter. Mensch Gottes ist der Mensch, der Gott gehört. So hieß der Prophet des Alten Testamentes, Mann Gottes. Ein Mann, der Gott gehört, Elisa, Elia. Aber Paulus macht deutlich in 2. Korinther 3, gegen Ende des Kapitels, wir haben alle diesen Geist. Wir alle sind heute Menschen Gottes. Nicht nur Timotheus und jene Apostel, auch wir alle sind Mensch Gottes. Aber du, Timotheus, er spricht ihn jetzt ganz persönlich an. Du, o Mensch Gottes, jedes dieser fünf Wörter verdient Meditation, des Nachdenkens. Aber du, o Mensch Gottes. Timotheus wird daran erinnert, dass er ein vollkommenes Eigentum Gottes ist, weil er von Gott geschaffen und durch Christus nicht mit Geld, 1. Petrus 1, erkauft wurde, nicht mit vergänglichen Werten. Ihm, nicht dem Geld, hat sich Timotheus auch zum Eigentum hinzugeben, was sein Bekenntnis bezeugt, was das Bekenntnis des Paulus bezeugt. Auch er ist nur ein Mensch und somit denselben Versuchungen ausgesetzt. Er ist auch wie Elia, er ist auch wie Paulus, er ist auch wie einer von uns und deshalb braucht er diesen Aufruf. Er, der Träger der Wahrheit, wird den anderen gegenübergestellt. Von Timotheus hängt sehr viel ab. Paulus spricht ihn an, er steht den anderen gegenüber. Er soll ein Vorbild sein. Er soll eine Säule sein, an die andere sich eventuell auch lehnen können. Gott mache uns zu Säulen für ihn. Letztlich ist jedoch jeder Christ, der ein Diener und Mensch Gottes, wie schon gesagt, im Alten Testament ist es der Prophet, der Mann Gottes heißt, Mose, Samuel, Elia, Elisa, David, diese Männer heißen so, Männer Gottes. Im Neuen Testament ist jeder, der Gott hingegeben ist, ein Mensch Gottes. Du Mensch Gottes, der du Gott gehörst, fliehe diese Dinge, jage nach. Was ist der Unterschied zwischen fliehen und jagen? Was die Richtung betrifft, keine. Die Richtung ist dieselbe. Die Frage ist, wovon fliehe ich, wem jage ich nach? Aber die Richtung ist dieselbe. Fliehe ich der Sünde, kann es nur Richtung Jesus gehen. Jage ich dem Herrn nach und dem, das zu ihm gehört, dann werde ich wegkommen von der Sünde. Die Richtung bleibt dieselbe. Wir haben in den Versen 11 und 12 einige kurze Aufforderungen. Wir schauen sie zum Schluss an. Vers 11, fliehe. Fliehe diese Dinge. Laufe weg. Bleibe nicht stehen in der Versuchung. Das ist eine alte Weisheit und die darf immer neu sein. Fliehen wir von der Sünde. Bauen wir Berührungsängste auf, nicht ab. Wegfliehen von der Lust, wegfliehen von der falschen Lehre. Jage, Vers 11. Jage nach Gerechtigkeit, das ist das Erste. Die Wörter, die an erster Stelle stehen in einer Liste, sind oft bedeutungsvoll, haben eine besondere Bedeutung. So in der Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede. So das erste Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben oder nicht etwas anderes. Oder das erste Wort im Psalm 22, das Jesus am Kreuz zitiert. Oder an anderen Stellen, immer wieder das erste Wort. Hier Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein volles Wort, ein großes Wort. Es ist das Heilswort im Alten und im Neuen Testament. Der Römerbrief befasst sich mit der Gerechtigkeit Gottes. Mit der Gerechtigkeit, die Gott ist und mit der Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Und diese Gerechtigkeit ist für Paulus das Heil Gottes. Denn das Heil macht los von Ungerechtigkeit und bringt uns das Richtige, die richtige Beziehung und die rechte Art, das rechte Wesen von Gott. Gerechtigkeit ist also ein sehr umfassendes Wort. Und sie hat ihre zentrale Bedeutung in der Liebe, die Mitte war aller Forderungen Gottes im Alten Testament. Und das bleibt so im Neuen Testament. Deshalb kann Paulus in Römer 8, Vers 4 sagen, Gott hat seinen Sohn gesandt, Vers 3, damit wir, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist, das Rechte des Gesetzes und die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllten. Die Mitte des Gesetzes wird durch den Heiligen Geist im Leben des Gläubigen erfüllt und diesem Ziel sollten wir nachjagen. Es ist ein Ziel, es ist ein Wachstumsprozess. Jage nach Gerechtigkeit. Zweitens wieder dieses Wort, Eusebia im Griechischen, rechte Ehrfurcht. Jage nach rechter Ehrfurcht, Glauben, natürlich den rechten Glauben an Jesus Christus. Eigentlich sollte man sich daran gewöhnen, das sollten wir, wenn Deutsch unsere Muttersprache ist, unsere Zunge, ist doch bei mir der Fall, ich bin in Kandel aufgewachsen, aber meine Muttersprache ist Deutsch, ich bin dankbar dafür. Man denkt also in dieser Sprache und jetzt ist es wichtig, dass wir uns einiges abgewöhnen. Das müssen wir. Denn dieselben, oft sind wir angewiesen auf gewisse Vokabeln, um biblische Vokabeln zu übersetzen. Zum Beispiel das Wort Herz. Da müssen wir ein anderes Bild von Herz bekommen, als wir gewohnt sind, wenn wir unser Alltagsdeutsch gebrauchen. Herz ist mehr in der Bibel, als was wir normalerweise uns denken im Deutschen. Und so auch das Wort Glauben. Auch der christliche Glaube. Wir denken an das, was geglaubt wird, an das Glaubensbekenntnis. Das kann manchmal der Fall sein in der Bibel, dass das gemeint ist. Aber eher denkt die Schrift da an die Tätigkeit des Glaubens. Und das andere schwingt dann schon mit, aber dort sollte man beginnen. Es geht um das Glauben, groß geschrieben. Also die Tätigkeit des Glaubens. Jagt diesem Glauben nach, lernt zu vertrauen. Das deutsche Wort Vertrauen ist hier gut am Platz. jagt nach dem Vertrauen. Lernen wir, Gott zu vertrauen. Natürlich ist da eingeschlossen alles das, was das mit sich bringt. Wesen Gottes, Wort Gottes und so weiter. Liebe, der Liebe nachjagen. Alles dieses ist in der Gerechtigkeit enthalten. Liebe zu Gott, Liebe zum Bruder, zur Schwester, Liebe zu den Verlorenen. Der Heilige Geist möge uns da treiben, drängen, zu lernen, zu lieben. Ausdauer, darunter bleiben. Das Fliehen ist nicht immer verboten. Aber wenn der Herr will, wenn er alle Türen der Flucht, des Entkommens schließt und wir werden eingeschlossen, dann sollten wir zufrieden sein und dort unter dem Druck bleiben. Darunter bleiben, das ist der Sinn des Wortes. Ausdauer halten. Und vor allem sind wir ja eingefangen in diese Welt. Wir können nicht aus ihr fliehen. Und hier sollten wir uns bewähren, bis Jesus kommt. Ausdauer bewahren. Selig der Mann, Jakobus 1, der die Ausdauer, der ausdauert. Sanftmut, ein schönes Wort, mit dem wir jetzt abschließen können. Sanftmut und Demut sind ein Pärchen, ein schönes Pärchen. Ich gebe uns eine ganz einfache Definition bei beiden. Demut ist rechte Selbsterkenntnis. Ich komme nach Hause, wo ich hingehöre, in meinen Rahmen hinein. Ich erkenne mich für das, was ich bin. Ich bin keine Null, nein, ich bin von Gott geschaffen im Bilde Gottes, ich bin jemand. Ich bin neu geschaffen in Christus Jesus. Ich bin begabt, Römer 12, mit Gnadengaben. Dort ist von der Demut die Rede, deshalb zitiere ich Römer 12. Demut in Verbindung mit Gnadengaben. Nicht mehr von sich halten, als zu halten sich gebührt. Das ist Demut. Auch nicht zu wenig von sich halten, kann man auch sagen. Aber die andere Gefahr ist größer. Demut ist rechte Selbsteinschätzung. Sanftmut ist rechte Nächsteneinschätzung. Es beginnt bei der Demut, bei der rechten Selbsteinschätzung. Und dann bin ich eher imstande, den Bruder, die Schwester in rechter Weise einzuschätzen und ihn mit sanften Handschuhen anzufassen. Nicht herrschen, sagt Petrus. Das Wort richtet er besonders an die Leitenden in der Gemeinde. Aber keiner von uns hat das Recht, über einen anderen zu herrschen. Jesus ist unser Herr und wir sind Brüder und Schwestern. Wir haben Verantwortung einander gegenüber, ja. Und diese Verantwortung nehmen wir wahr im Zeichen der Herrschaft Jesu Christi und der Bruderschaft der Kinder Gottes. Und da wollen wir unsere Verantwortung annehmen und ermahnen und aufrufen und so weiter. Aber nicht herrschen im negativen Sinne, sondern Sanftmut üben. Man kann das ist nicht die Bedeutung des Wortes, aber man kann das teilen und von sanftem Mut sprechen. Ja. Aber die Nachsilbe Mut ist nicht dasselbe wie das Wort Mut. Also sanftmütig ist unser Herr Jesus und wenn wir ihm ähnlich werden, werden wir auch an dieser Stelle sanftmütig werden.